NDR Info. Redezeit.
Guten Abend, ich bin Andreas Kuhnt. Das Thema heute in Ihrer Redezeit: schwere Bürde für die Zukunft. Warum sind so viele Kinder zu dick? Die kostenlose Telefonnummer zum Mitreden ist die 08000 44 1777, 08000 44 1777. Heute reden wir mit Ihnen über das Thema schwere Bürde für die Zukunft. Warum sind so viele Kinder zu dick? Die Weltgesundheitsorganisation, die WHO, hat in diesen Tagen bestätigt, was sicher viele von uns schon beobachtet haben: die Zahl extrem dicker Kinder und Jugendlicher steigt und steigt. In den vergangenen Jahren, in den vergangenen 4 Jahrzehnten, hat die sich mehr als verzehnfacht weltweit gesehen, wohlgemerkt. Die Gründe dafür seien vor allem Veränderungen im Lebensstil, wie etwa intensive Werbung für ungesunde Snacks, hohe Preise für gesunde Nahrungsmittel und allgemein zu wenig Bewegung, nicht nur, aber eben auch unter Jugendlichen. Schwere Bürde für die Zukunft. Warum sind so viele Kinder zu dick? Das wollen wir heute mit Ihnen diskutieren. Deshalb gleich nochmal die Telefonnummer 08000 44 1777, 08000 44 1777. Thomas Christus war für uns schon mal unterwegs und hat gefragt, welche Beobachtungen denn unsere Hörerinnen und Hörer auf der Straße gemacht haben.
Bei unseren Nachbarn, da ist das so, die haben auch also 2 Jungs und die Eltern sind also wirklich sehr, sehr übergewichtig. Und es wird also den ganzen Tag nur gegessen, gegrillt. Und bei den Kindern sieht man da schon, die sind 2 und 7, also dass die schon ein bisschen auseinandergehen.
Das Kind war oft ein bisschen auf sich selber gestellt, hat dann klar Mittagessen, Chips, Fernsehen und so. Das war kein böser Wille. Und die haben halt gesagt, ja, die ist halt ein bisschen rundlich. Ist doch nicht schlimm, sieht doch süß aus. Die war vielleicht 8.
Es ist schon ein intimes Thema. Die Kinder direkt ansprechen, ist halt auch nicht so wirklich richtig. Ich denke, dass es vielleicht gut wäre, wenn man grundsätzlich in der Schule ansetzen würde, halt aufklären, vielleicht mehr den Hauswirtschaftskurs wieder einführen, den ich früher auch gehabt habe, kochen. Ich glaube, das wäre ein guter Weg dafür.
Ja, die Hersteller müssen ja eigentlich auch darauf achten, dass weniger Zucker in den Lebensmitteln ist.
Das Kind kann ja oft für sich selber noch nicht so sehr entscheiden, dass man bewusst vielleicht schon darauf achtet und das Kind auch mit einbezieht, sich gesund zu ernähren.
Sport, Bewegung, Entspannung sicherlich auch. Daran Freude haben. Ich glaube so, das ist diese Aktivierung. Die Aktivierung des Gehirnes zum Beispiel kommt ja über die Bewegung. Ich glaube, da müssen wir ansetzen. Also mehr Sport für Jugendliche.
Also vielleicht fangen Sie heute Abend schon mal mit der Bewegung an und bewegen sich jetzt zum Telefon. Rufen bei uns an 08000 44 1777, 08000 44 1777. Die kostenlose Service-Telefonnummer in der Redezeit heute zum Thema schwere Bürde für die Zukunft. Warum sind so viele Kinder zu dick? Wie gesagt, aktuelle Zahlen der WHO sagen aus, es hat sich in den letzten Jahren doch dramatisch verschlechtert, was die Körperfülle von Kindern angeht und auch Jugendlichen. Wir wollen das mit Ihnen diskutieren. Dr. Stefan Renz ist Kinder- und Jugendarzt und Kinderkardiologe, gleichzeitig noch Vorsitzender des Bundesverbandes der Kinder- und Jugendärzte im Landesverband Hamburg. Schönen guten Abend, Herr Dr. Renz.
Schönen guten Abend.
Ab wann sind denn Kinder, wann sind Jugendliche zu dick? Kann man das so über den Daumen sagen oder gibt es da irgendwelche Maßstäbe, an denen man sich orientieren kann?
Man kann es über den Daumen sagen, es ist nicht ganz so einfach wie bei Erwachsenen. Bei Erwachsenen kennt jeder den Body-Mass-Index und ab einer bestimmten Zahl ist man dann übergewichtig oder zu dick. Bei Kindern ist das sehr altersabhängig, weil der kindliche Körper sich sehr verändert. Beim Neugeborenen ist der Kopf viel größer als dann später beim Erwachsenen und das fließt natürlich in das Gewicht auch mit ein. Das heißt, wir berechnen den Body-Mass-Index, das heißt also das Gewicht geteilt durch die Körpergröße im Quadrat, und ziehen das wieder auf sogenannte Perzentilen. Perzentilen muss man sich so vorstellen, dass Kinder gedanklich in 100er-Reihen aufgestellt werden nebeneinander. Und das leichteste Kind steht links, das schwerste Kind steht rechts. Und dann werden übergewichtig die letzten 10, also 90 bis 96. Und stark adipös 97 bis 100. Und dann sprechen wir eben von der 90. beziehungsweise 97. Perzentile. Und da gibt es große Tabellen, die dann für jede Altersgruppe nochmal spezifisch sind.
Wenn Kinder jetzt übergewichtig sind, was macht das mit denen organisch oder welche körperlichen Schwierigkeiten treten dann für die auf?
Also, es betrifft fast alle Organsysteme. Als Kardiologe sind wir natürlich vorwiegend damit beschäftigt, den Blutdruck einzustellen. Also der Blutdruck geht mit dem Gewicht eindeutig hoch. Mhm. Die meisten übergewichtigen Kinder haben Blutdruckprobleme, dann zu hohen Blutdruck. Wir sehen Diabetes, also Zuckerkrankheit, schon bei Kindern. Wir sehen Gelenkprobleme und wir sehen natürlich auch Karies. Und man darf nicht vergessen, dass diese Kinder in der Schule natürlich auch oft gemobbt werden und das zu zusätzlichen Problemen führt.
Ja, die Frage wollen wir erörtern mit Silke Gassner. Sie ist Diplompsychologin in der pädiatrischen Tagesklinik und der Diabetesabteilung des Kinderkrankenhauses Wilhelmstift. Auch Ihnen schönen guten Abend, Frau Gassner.
Guten Abend.
Ja, was macht das mit Kindern psychisch gesehen, wenn die übergewichtig sind? Werden die dann sehr schnell ausgegrenzt oder wie muss man sich das vorstellen?
Ich glaube, das muss man auch ein Stück weit differenziert sehen. Das ist ganz unterschiedlich natürlich, wie alt die Kinder denn sind. Und wenn wir auf die Altersgruppe der kleinen Kinder gucken, dann muss man ganz klar sagen, nein, für die hat das eigentlich noch wenig Auswirkungen, sondern da gilt eben das, was wir eben auch schon gehört haben, die gelten als niedlich und süß, wenn die übergewichtig sind und häufig genug wird es ja auch gar nicht gesehen. Wenn die Kinder dann so im Schulalter sind, das ist tatsächlich ein Alter, wo es ganz viel Hänseleien in der Schule gibt und wo es viel Ausgrenzung gibt. Im jugendlichen Alter typischerweise ist das schon wieder ein bisschen anders. Da haben die meistens ihre Rolle schon so gefunden, dass sie mit ihrem Gewicht und ihrer Figur einen guten Platz gefunden haben. Und da wird es im Grunde mit den Hänseleien weniger.
Das heißt, da gibt es einen Gewöhnungsprozess, der ist dann psychisch für die Kinder nicht mehr problematisierend. Das wird dann eher eine körperliche Geschichte.
Nee, das will ich so nicht sagen, sondern das geht da vorrangig um das Thema, wie ist der Umgang mit den anderen Kindern? Wie ist das mit Hänseleien? Mhm. Was wir natürlich auch sehen, ist, dass übergewichtige, extrem übergewichtige, adipöse, also fettleibige Kinder ein deutlich erhöhtes Risiko haben, an anderen psychischen oder psychiatrischen Erkrankungen zu erkranken. Sowas wie Angststörungen, Depressionen, selbstverletzendes Verhalten, auch dass sie abrutschen in Suchtverhalten und eben auch schwerwiegende Essstörungen. Das sind Faktoren, die natürlich mit zunehmendem Alter immer relevanter werden.
Können Sie dann aus Ihrer Arbeit diese Zahlen der WHO bestätigen? Es wird ja gesagt, in Deutschland steigen die zwar nicht, aber sie sind auf einem relativ hohen Niveau angekommen.
Genau, also wir sprechen im Moment so für Deutschland oder für Nordwesteuropa von so einem Plateau, was erreicht wurde, was auf einem sehr hohen Stand ist. Ob es wirklich ein Plateau ist oder ob das so ein Kunsteffekt ist, weil in bestimmten Gruppen die Adipositas noch weiter ansteigt, aber in anderen sie im Grunde ein bisschen weniger wird, das muss man einfach so sich genauer angucken. Das ist überhaupt das Thema, dass ich fest davon überzeugt bin, wir wissen viel zu wenig bisher über diese Erkrankung. Für uns ist es eine chronische Erkrankung und wir wissen viel zu wenig darüber, was da eigentlich passiert mit den Kindern, im Körper der Kinder, in der Seele der Kinder, als dass wir schon diese Frage, die Sie gesagt haben, warum sind so viele Kinder zu dick, einfach so beantworten können.
Birgit Engert ist Ernährungsberaterin bei der Firma Happiness Food and Fitness. Sie ist Coach und Netzwerkpartnerin von Moby Kids in München. Schönen guten Abend, Frau Engert, nach München.
Hallo, guten Abend.
Welche Erfahrungen haben Sie denn gemacht mit der Ernährungsberatung bei Jugendlichen und bei Kindern? Sind die mittlerweile doch so weit, dass sie sagen, ja, das ist für uns wichtig, weil wir sonst eben in der Gesellschaft ausgegrenzt werden, weil wir körperliche Probleme bekommen? Also sind die sensibilisiert für dieses Thema?
Also wir merken natürlich auch, dass die Jugendlichen auch oder auch die Kinder schon, die wir betreuen, in einem Alter von 10 oder 11 Jahren schon Krankheiten haben wie Bluthochdruck oder Diabetes. Und je älter die Kinder werden, umso sensibilisierter sind sie dann natürlich auch und wollen auch selber was ändern und sagen, mich stört das und ich fühle mich nicht wohl, ich werde gehänselt und die wollen dann was unternehmen gegen Übergewicht.
Wie beraten Sie die? Wie helfen Sie denen?
Also wir bieten Kurse an, die über ein Jahr lang gehen und über dieses eine Jahr betreuen wir die Kinder und Jugendlichen in 4 Säulen. Zum einen geht es um das Thema Ernährung, um das Thema Bewegung, Verhalten und Medizin spielt auch eine große Rolle. Und die Kinder und Jugendlichen treffen sich dann in einem Rhythmus von so 2, 3 oder 4 Wochen, das kommt immer auf die Gruppe an, und werden geschult hinsichtlich ihres Ernährungsverhaltens, hinsichtlich ihres Verhaltens, was auch das Verhalten mit den anderen Kindern betrifft, aber auch das Essverhalten natürlich. Warum wird gegessen? Aus welchen Gründen wird gegessen? Wie kann man vielleicht die ein oder andere Essenspause durch irgendeine Ersatzbefriedigung austauschen? Und die Kinder treffen sich jede Woche zum Sport und sind da unter Gleichgesinnten, so dass es ihnen auch Spaß macht und sie merken, dass sie nicht immer die Schlechtesten sind, sondern dass sie alle auf einer gleichen Stufe sind. Und damit kommen wir eigentlich recht gut zurecht und die Kinder und die Jugendlichen auch, die fühlen sich wohl in den Gruppen, die lernen was, die merken, dass sie auch was wert sind, dass sie andere Stärken haben, und nicht nur diese Schwäche des Übergewichts und kommen dann meistens sehr selbstbewusst und in der Regel auch mit ein bisschen weniger Gewicht oder zumindest mit dem gleichen Gewicht nach dem Jahr wieder aus der Gruppe raus.
Wollte ich gerade fragen, wie geht das denn dann weiter? Also ich kann mir vorstellen tatsächlich, dass Sie natürlich durch die Betreuung, durch die regelmäßige Betreuung besonders sensibilisiert sind und dann eben diese Erfolgsmomente haben. Aber wie ist es denn hinterher, wenn Sie dann praktisch ohne Ihre Begleitung wieder im Leben sich zurechtfinden müssen? Überprüfen Sie das nochmal oder haben die dann immer noch die Möglichkeit, sich bei Ihnen zu melden oder müssen die dann in Ihrem normalen Umfeld sich selber so sicher aufgestellt haben, dass sie damit umgehen können?
Also erstmal ist das ganze Programm so aufgebaut, dass wir wirklich an einer langfristigen Änderung von dem Ess- und Trinkverhalten der Kinder arbeiten und auch an einem veränderten Bewegungsverhalten, so dass wir davon ausgehen, dass das Verhalten so weitergelebt werden kann nach dem Programm. Und trotzdem gibt es aber nach dem einjährigen Programm noch 2 Jahre Nachsorgephase, in denen wir die Kinder und Jugendlichen nochmal regelmäßig treffen in der Gruppe. Das findet einmal pro Quartal statt und da können sich die Kinder und Jugendlichen nochmal austauschen mit den verschiedenen Trainern, Schulungsleitern und über ihre Erfahrungen sprechen, über das, was sie jetzt nach der Schulung eben erlebt haben, was sich verändert hat und sich dann auch gegenseitig nochmal motivieren, wie sie in Zukunft weiter am Ball bleiben können.
Unser Thema heute in der Redezeit, schwere Bürde für die Zukunft. Warum sind so viele Kinder, auch bei uns in Deutschland, zu dick? Das wollen wir mit Ihnen besprechen. Wenn Sie da eigene Erfahrungen haben, Beobachtungen gemacht haben, dann rufen Sie uns an, kostenlos über 08000 441777, 08000 441777. Angebot auch, wenn Sie selber möglicherweise betroffen sind oder ihr betroffen seid und ihr wollt darüber mal sprechen. Ihr müsst das nicht unter eurem Namen machen, Sie müssen es nicht unter Ihrem Namen machen. Wir sind da gerne bereit, Ihnen vielleicht heute Abend auch Hilfe zu geben oder Anregungen zu geben, wenn Sie sagen, das möchte ich gerne mal hören, aber ich würde es jetzt gerne nicht mit meinem Namen verbunden wissen, dann können Sie das gerne, wie häufig bei uns in der Redezeit, gerne auch unter einem anderen Namen machen. 08000 441777 ist die Telefonnummer, die kostenlose Telefonnummer für Ihre Anrufe in der Redezeit. Arno De Pay ist da aus Demmin am Telefon. Guten Abend.
Guten Abend. In die Runde.
Guten Abend.
Hallo.
Herr De Pay.
Die Problematik, ich wohne hier in Vorpommern, die Problematik hier ist besonders groß. Wir haben auch ganz besonders starken Anteil an Übergewichtigen, auch Jugendlichen. Und ich bin nach meiner Erfahrung und nach dem, wie ich das auch, als ich mich mit der Thematik beschäftigt habe, der festen Überzeugung, dass es 2 Hauptkomplexe gibt, nämlich einmal, was kommt auf den Teller und vor allem auch, was kommt vom Teller in den Mund. Und damit haben wir eigentlich schon teilweise dargestellt, dass das keine einfache und eindimensional zu beurteilende Situation ist, sondern dass es eben sehr, sehr komplex ist, wo auch durchaus der systemische Ansatz, das heißt Verhalten, das vom Elternhaus und das im Rahmen der Erziehung gelaufen ist, dass das eine erhebliche Rolle mitspielt. Natürlich ist die Verantwortung auch bei der Nahrungsmittelindustrie zu suchen, die einmal mit Werbung, zweitens mit Essverhaltensmanipulationen die ganze Sache mit beeinflusst. Und wir haben einfach schlicht und einfach auch eine Lebensstiländerung. Gehen Sie heute mal durch eine Fußgängerzone und Sie sehen laufend jemand an irgendwas rumkauen. Ne?
Ja, interessante Hinweise, die Sie da gegeben haben, wollen wir gleich mal ein bisschen vertiefen. In diesem Fall mit Silke Gassner, der Diplompsychologin heute hier in unserem Kreis. Ist das tatsächlich so, dass wir mittlerweile unser Essverhalten so verändert haben, dass wir sagen, wir nehmen uns gar nicht mehr, also auch Erwachsene möglicherweise, wir nehmen uns gar nicht mehr die Zeit, die Ruhe, um Essen auch wirklich so zu genießen, auch so zuzubereiten, dass es gesund ist und bleibt?
Klar, ich glaube, das ist allen bewusst und so wie der Herr es eben auch schon gesagt hat, man braucht die Augen nur aufzumachen und sieht jeden überall essen. Das heißt nicht umsonst Fast Food und das, was sicherlich ein Schritt nach vorne wäre, Slow Food, also langsameres Essen. Für die Kinder finde ich einen wichtigen Aspekt, dass es da nicht nur darum geht, langsam zu essen, sondern auch, dass sie nicht alleine essen. Also dass im Grunde das Essen in den Familien sehr, sehr stark zurückgegangen ist. Und wir empfehlen immer in den Beratungen, die wir machen, dass es mindestens eine gemeinsame Mahlzeit pro Tag geben sollte. Das ist, gehört sich für viele banal an, für andere aber wiederum ist es eine große Herausforderung. Das liegt nicht nur an Arbeitszeiten, sondern das ist ganz, ganz vielschichtig, warum das so schwierig geworden ist. Das hat einen hohen Schutzfaktor für Kinder, wenn wirklich einmal pro Tag gemeinsam gegessen wird, zumindest mit einem Elternteil oder mit Geschwistern. wenn es dann noch selbst zubereitetes Essen ist und im Grunde auch mal drüber geredet wird, was denn da eigentlich gerade gegessen wird, ist schon eine Menge gewonnen.
Ist man dann möglicherweise nicht aber ganz schnell out, wenn man sich zum Beispiel so Fastfood verweigert? Oder weil das wird ja heute sozusagen im täglichen Leben wie selbstverständlich zu sich genommen. Es ist ja manchmal auch ganz hip, in solche Läden zu gehen und zu sagen, ich hau mir da mal eben schnell was rein.
Ja, ist auch tatsächlich so, dass wir nie sagen würden, dass man sich dem verweigern sollte, sondern es geht wirklich ums Maß. Das ist, glaube ich, das große Oberthema, dass letztendlich ja alles erlaubt ist, aber die Menge und das Maß ist das, was so verloren gegangen ist. Also es ist eben was anderes, ob ich mal Fastfood esse oder ob das jeden Tag passiert oder ob das womöglich sogar täglich mehrfach passiert.
Dr. Renz, an Sie die Frage, wenn Sie jetzt mit so Kindern sprechen oder auch mit Jugendlichen sprechen über möglicherweise Übergewicht, wie reagieren denn die Eltern darauf? Das heißt, Sie müssen ja wahrscheinlich mit denen in erster Linie reden, die sind ja in der Regel nicht volljährig, das heißt, Sie müssen die Eltern darüber informieren und sagen, aus meiner Sicht müssen Sie da mal ein bisschen drauf achten. Sind die denn gleich bereit oder sagen die, naja, so ein bisschen ein paar Kilo mehr schaden ja nicht?
Das ist sehr, sehr unterschiedlich, mit wem man gerade spricht. Also es gibt Eltern, die sind sich der Tatsache sehr, sehr bewusst und unterstützen ihre Kinder dann auch. Ich habe das jetzt gerade in den letzten Tagen zweimal erlebt, dass Kinder, die deutlich übergewichtig waren, dann auch mit Unterstützung der Eltern, aber auch, weil sie den eigenen Willen dann plötzlich hatten, deutlich abgenommen haben, fitter wurden, auch mehr Spaß dann plötzlich wieder am Leben hatten, weil sie selbst irgendwie auch da einen gewissen Sinn drin gesehen haben. Aber ich glaube, wenn die ganze Familie, wie wir das nennen, so einen eher sitzenden Lebensstil sich angewöhnt hat, das merkt man schon, wenn die ins Sprechzimmer kommen. Die suchen wie ein verschrecktes Eichhörnchen erstmal alle Sitzgelegenheiten, setzen sich sofort hin, wo andere eigentlich noch so ein bisschen sich im Raum orientieren und versuchen, ein bisschen rumzustehen. Wenn die ganze Familie so die körperliche Bewegung sehr stark schon reduziert hat, dann ist es fast unmöglich, da zu intervenieren. Ich glaube, dass wenn Projekte erfolgreich sind, dann kann es, wie die Kollegin in München auch gesagt hat, nur dann funktionieren, wenn die ganze Familie auch mit im Boot ist.
Vorhin in unserer Umfrage kam ja auch so eine Behauptung auf, so dicke Eltern, dicke Kinder. Ist das aus Ihrer Beobachtung richtig?
Ja, also das ist richtig und ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen. Also viel von dem, was wir später sehen, wird auch in der Schwangerschaft schon angelegt.
In der Schwangerschaft?
In der Schwangerschaft. Also wir reden von Epigenetik, wir reden davon, dass unsere Gene durch äußere Einflüsse beeinflusst werden und verändert werden. Da ist man während des Zweiten Weltkriegs in Holland zunächst drauf gekommen, weil eine bestimmte Generation in den sogenannten holländischen Hungerwinter geboren wurde. Auch in der Folgegeneration noch Essauffälligkeiten und Essstörungen hatte. Und so hat man dann überlegt, wie kommt das? Und so wie man es im Tiervolk bei den Bienen zum Beispiel sieht, dass also die Königin nicht die Arbeiterbiene wird, sondern die wird mit Gelée Royale gefüttert und wird dann zur Königin. So ähnlich wird eben das Ungeborene, wenn es zu viele Kalorien erhält, eben dann auch bei der Geburt schon übergewichtig sein, wird auch versuchen, immer ein vermehrtes Kalorienangebot zu bekommen.
Kann man denn das dann überhaupt noch aufbrechen?
Ja, wir versuchen ja in die Prävention zu gehen, also wir versuchen das zu verhindern. Wir haben also hier in Hamburg vor einigen Jahren ein Projekt gegründet, das sogenannte Stopp-Projekt, wo mittlerweile 100 Frauen eingeschlossen sind. Die ersten 36 Kinder sind geboren und wir konnten zeigen, dass...
Also Sie beraten dann schon die Schwangeren.
Genau, also es ist ein Projekt, was sich an die Vorsorgeuntersuchungen in der Schwangerschaft ankoppelt und da ist eine Ernährungs- und Bewegungs- und Lebensstilberatung mit dran. Durch dafür speziell ausgebildete Profis. Die ersten 36 Kinder sind geboren. Die Kinder sind alle nicht übergewichtig. Und vor allen Dingen die Schwangeren haben in der Schwangerschaft insgesamt im Durchschnitt nur 9,8, also unter 10 Kilo zugenommen. Und das sehen wir als einen großen Erfolg. Und auch 100% dieser Kinder wurden gestillt. Auch das ist ein großer Erfolg.
Trotzdem dann gleich nochmal die Frage an Birgit Engert, die ja als Ernährungscoach mit Kindern arbeitet. Wenn jetzt tatsächlich sozusagen diese Anlagen, wie wir gerade gehört haben, möglicherweise durch eine falsche Form der Schwangerschaft oder falschen Umgang mit gewissen Ernährungsmitteln während der Schwangerschaft ausgelöst werden, kennen Sie das auch und wie gehen Sie damit um? Ich meine, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dann kann man ja gar nichts mehr machen.
Also ich glaube schon, dass die Ernährung in der Schwangerschaft eine große Rolle spielt. Bei vielen Müttern ist es aber so, dass die auch vor der Schwangerschaft schon übergewichtig waren und das dann schwierig ist, das Verhalten nur wegen der Schwangerschaft umzustellen. Ich glaube, es liegt auch viel an dem Verhalten der Eltern den Kindern gegenüber, weil wer selber übergewichtig ist, hat einfach eine gewisse Einstellung zum Essen und hat dann oft auch Angst, dass die Kinder selber übergewichtig werden. Und das Thema Essen spielt dann einfach eine viel zu große Rolle in dem Alltag. Da wird die Schokolade verboten, dann gibt es keine Kohlenhydrate oder es wird mal wieder die eine oder die andere Diät ausprobiert. Und das hat natürlich auch alles Einfluss auf das Verhalten der Kinder, auf das Essverhalten der Kinder. Und meiner Ansicht nach kann es natürlich sein, dass diese Schwangerschaft schon Auslöser ist. Aber alles, was danach kommt, wenn das Kind auf der Welt ist, ist natürlich auch entscheidend, weil man zum einen einen normalen Umgang mit dem Essen haben sollte zu Hause. Die gemeinsamen Mahlzeiten sind meiner Ansicht nach auch total wichtig. Mhm. Natürlich ist auch wichtig, was es zu essen gibt und ob da mal Fastfood und mal was Süßes dabei ist. Das ist ganz egal. Es ist wichtig, dass es keine total einseitige Ernährung ist und dass es einigermaßen ausgewogen ist. Also es muss sich keiner nur von Salat und Gemüse ernähren. Also da darf alles mal dabei sein, aber das Maß ist eben das Entscheidende. Und die Bewegung spielt dann natürlich Rolle. Und da sind einfach alle Eltern Vorbild. Und wie wir gerade schon gehört haben, die Eltern, die den ganzen Tag nur auf der Couch hocken, sind jetzt nicht das beste Vorbild für die Kinder, die dann eben das ähnlich machen. Mhm. Also man kann von keinem Kind verlangen, dass es super sportlich wird und jeden Tag ein paar Kilometer zu Fuß in die Schule läuft, wenn die Eltern eigentlich den ganzen Tag nur auf der Couch sitzen und jeden Meter mit dem Auto zurücklegen.
Mhm. Silke Gassner, wie kriegt man das denn hin, sozusagen Kinder, die ganz anders groß geworden sind oder ganz anders sich entwickelt haben, von den Eltern vielleicht auch falsch beeinflusst, die viel gesessen haben, die wahllos in sich reingegessen haben, weil das bei denen in der Familie so üblich ist, die sich wenig bewegt haben, wie kriegt man bei denen sozusagen eine Veränderung im Lebensrhythmus hin, ohne dass die jetzt gleich denken, oh, jetzt muss ich mich verändern, jetzt muss ich mich einengen, jetzt kann ich mich nicht mehr so frei bewegen. Also wie kriegt man diesen Spaßfaktor in die andere Richtung entwickelt, dass man sagt, es ist doch toll, wenn du dich mehr bewegst, wenn du gesünder isst, du kannst mir besser vielleicht auch denken, wenn du weniger isst, wenn du weniger Zucker im Kopf hast. Also das sind ja alles so Dinge, die muss man denen ja vermitteln, aber es ist ja verbunden mit einer Veränderung, mit einer deutlichen Veränderung.
Genau. Das reine Vermitteln reicht eben einfach nicht und das Verstehen ist sicherlich ein guter Anfang, aber ganz klar muss man sagen, Kinder und Jugendliche handeln nicht immer vernünftig, sondern bei denen geht es darum, dass das, was sie tun, ihnen dann gefällt und dass es ihnen Spaß macht.
Ja.
Ganz wichtig ist aber wirklich, dass die Kinder nicht Veränderungen in ihren Lebensalltag bringen können alleine. Also die Kinder können nicht das Familienleben verändern, sondern das müssen Familien gemeinsam machen. Und da muss man ganz klar sagen, das ist wirklich immer wieder ein zäher, langwieriger Prozess. Und das ist nichts, was schnell geht, wo wir auch nie erwarten würden, dass es schnell geht. Sondern wir müssen einfach sagen, Sie haben vorhin auch so gefragt, wenn die Kinder schon in der Schwangerschaft programmiert sind, ist da nicht eigentlich alles verloren? Und da finde ich immer wichtig, sich klar zu machen, nein, es ist nicht verloren. Es lohnt auch dann immer noch wieder zu gucken und in ganz kleinen Schritten Stück für Stück zu verändern. Mhm. Wenn die Kinder klein sind, dann geht es darum zu gucken, dass sie in Bewegungsangeboten ankommen und dass sie mit Freude mit dabei sind, klar.
Aber diese Freude zu erreichen, das scheint mir relativ schwierig, wenn die eben erstmal so eingefahren sind.
Ja, wobei auch übergewichtige kleine Kinder sind bewegungsfreudig und sind, das kennen Sie aus der Praxis auch, Herr Renz, und toben genauso durch die Gegend wie andere Kinder. Es ist eben, wenn sie älter geworden sind, da spielt dann das Thema Medien, elektronische Medien natürlich auch noch eine wichtige Rolle, weil das einfach was ist, was heutzutage so wichtig geworden ist, dass schlicht die Zeit ja vor den Medien so groß ist und wird sich nicht bewegt. Mhm. Und es ist ein Herantasten über, wie wir finden, viel Beziehungsarbeit. Das heißt, es braucht jemanden, der als Ansprechpartner da ist und immer wieder nicht aufgibt und die Familien unterstützt, auch nicht aufzugeben, sondern immer wieder dran zu bleiben.
Unser Thema heute in der Redezeit. Schwere Bürde für die Zukunft. Warum sind so viele Kinder zu dick? Es gibt da aktuelle Zahlen der WHO, der Weltgesundheitsorganisation. Die haben Zahlen für die gesamte Welt natürlich erhoben. Da sind die Zahlen deutlich steigend. Bei uns sind sie stagnierend, aber auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Und das wollen wir heute besprechen. Warum ist das so? Was kann man möglicherweise dagegen tun? Welche Erfahrungen haben Sie gemacht? Welche Beobachtungen haben Sie gemacht? Rufen Sie uns gerne kostenlos an über 08000 4417 77 08000 4417 77. Heute geht es um die Frage, warum sind auch bei uns in Deutschland so viele Kinder zu dick? Ulf Deutsch aus Hamburg ist am Telefon. Guten Abend, Herr Deutsch.
Ja, guten Abend. Es wurde eben sehr viel über Familie gesprochen und zu Familie gehört eben auch leider Erziehung. Und in der heutigen Erziehung fehlt der Verzicht, Also die Selbstbeherrschung, die wird gar nicht mehr gelehrt und der Verzicht ist. Es fängt schon damit an, dass die kleinen Kinder schon die Flasche in die Hand kriegen, dass sie zu jeder Zeit daran nuckeln können. Wenn sie größer sind, laufen sie auf der Straße und essen, wenn sie was sehen. Dass man das auch mal... mein Großvater hat immer gesagt, im Gehen wird nicht gegessen. Und das gehört eben mit zur Erziehung. Aber die Tendenz ist ja heute ein bisschen anders, leider.
Also Sie bemängeln auch, dass sich der Lebensstil in den vergangenen Jahren auf eine, in diesem Fall zumindest, sehr negative Art und Weise dynamisiert hat.
Ja, dass die Selbsterhöhung gepredigt wird, aber nicht der Selbstverzicht. Mhm.
Ja, vielen Dank, ja. Ulf Deutsch aus Hamburg, Birgit Engert, Ernährungsberaterin. Ist das so, dass wir eben das, was Herr Deutsch gerade gesagt hat, früher doch bewusster, wir haben es ja vorhin im Grunde auch schon ein Stück weit angesprochen, dass wir früher viel bewusster gegessen haben, vielleicht auch mehr Zeit zum Essen automatisch hatten. Heute geht das nicht. Wie kriegen Sie das bei den jungen Leuten vermittelt, dass man sagt, okay, runterkommen, Zeit nehmen, halbe Stunde mindestens oder vielleicht ja sogar länger, weiß ich nicht. Gibt es da so Richtwerte vielleicht sogar?
Also ich glaube, die Zeit bei den Kindern wäre schon noch da und es ist, glaube ich, auch nicht unbedingt der Verzicht, den man den Kindern lernen muss oder lehren muss. Viel wichtiger sind einfach, dass geregelte Mahlzeiten gibt, dass die Familie zusammen am Tisch sitzt und dass die Kinder sich zu den geregelten Mahlzeiten auch satt essen, damit sie nicht immer zwischendurch in Versuchung geraten, sich doch noch was zu holen an der Ecke, weil sie nämlich irgendwie doch vielleicht noch nicht satt sind und sie durch diese Außeneinflüsse gelenkt werden.
Bei uns wurde früher die Süßigkeit durchaus auch eingeschlossen. Ist das auch eine Möglichkeit?
Also ich finde es jetzt nicht unbedingt die beste Methode, weil alles, was verboten ist, natürlich dann noch interessanter wird. Man sollte einfach einen normalen Umgang versuchen, damit hinzubekommen. Süßigkeiten sind ja erlaubt, das ist ja tendenziell nicht verboten. Man darf nur nicht das darf nicht die Hauptnahrungsquelle sein. Wenn man sich gesund und ausgewogen ernährt, spricht nichts dagegen, jeden Tag ein kleines Stück Schokolade oder ein Stück Kuchen oder ein paar Gummibärchen zu essen. Und wenn man das aber so interessant macht, indem man es wegsperrt oder sagt, es gibt nur einmal die Woche ein Stück Schokolade, ist es natürlich total interessant und super spannend für alle Kinder. Und die wollen dann immer mehr und mehr und mehr. Und auch diese Betonung, dass Kinder alles essen müssen, was gesund ist, dass man denen mit jedem Gemüse, was man ihnen auf den Teller legt, sagt, das ist gesund, das musst du essen, das ist dann natürlich total uninteressant.
Mhm. Heinz Müller ist am Telefon, guten Abend. Herr Müller?
Ja,
hallo,
ich grüße Sie. Meine Tochter ist 24 Jahre alt und leidet im Prinzip seit der frühen Kindheit schon am Übergewicht. In der ganzen Familie gibt es kein Übergewicht. Meine Frau und ich sind beide ungefähr 1,75 und wiegen 75 Kilogramm. Meine jüngste Tochter ist auch schlank, sag ich mal. Und wir haben von Anfang an auf gesunde Ernährung geachtet. Wir haben auch darauf geachtet, dass die Kinder Sport treiben. Und trotzdem wiegt meine 24-Jährige jetzt über 200 Kilogramm, was mir große Sorgen macht, klar. Und ich hatte in einer Fachzeitschrift gelesen, dass möglicherweise die Bakterien im Darm auch dafür verantwortlich sein können, dass der Stoffwechsel entsprechend halt ungünstig ist oder dazu hätte ich gerne eine Info.
Ja, fragen wir mal Stefan Renz als Kinder- und Jugendarzt. Wie kann sowas sein?
Also so gerne ich Ihnen helfen würde, aber am Telefon ist das wirklich sehr, sehr schwierig, ohne die Tochter selbst untersucht zu haben. Ich glaube, das sollte man mit Ihrem behandelnden Arzt oder mit Ihren behandelnden Ärzten besprechen. Allein das Mikrobiom des Darmes, so weit das bis jetzt erforscht ist, kann dieses extreme Übergewicht nicht erklären.
Herr Müller, wie gehen Sie in der Familie damit um?
Sie wohnt jetzt mit ihrem Freund zusammen und sie ist auch sehr eigenständig. Sie hat ja Abitur gemacht, sie hat studiert und. Aber ich darf schon seit 4-5 Jahren gar nichts mehr dazu, weil ich einfach den Eindruck auch hatte, egal was ich dazu sage, das geht eigentlich genau ins Gegenteil. Das bereitet mir aber trotzdem Kopfschmerzen, weil ich einfach sehe, dass da keine tolle Entwicklung oder dass sie ihre Gesundheit letztendlich ruiniert durch ihr Übergewicht.
Fühlt sich denn ihre Tochter, soweit man das sagen kann, wohl mit diesem Gewicht? Oder ist dir das, ich sag mal, egal? Oder wie geht die damit um?
Es ist ja offensichtlich irgendwie egal und sie fühlt sich offensichtlich in vielerlei Hinsicht auch wohl. Also die Geschichte mit den Bakterien, da können Sie mir nicht mehr dazu sagen, weil das interessiert mich sehr, weil es gab da schon vor Jahrzehnten einen dänischen Arzt, der sich damit beschäftigt hat. Und es gab, wie gesagt, ich habe in einer medizinischen, weil ich ja auch in diesem Bereich tätig bin, in einer medizinischen Fachzeitschrift gelesen, dass es da irgendwie Hinweise auf jeden Fall gibt, dass man zum Beispiel auch Bakterien austauschen kann im Darm. Aber wenn Sie da keine Info dazu haben, ja, dann...
Ja, wir würden jetzt, glaube ich, ungern hier so eine persönliche Beratung machen, ohne tatsächlich Ihre Tochter zu sehen.
Klar, das will ich auch gar nicht.
Aber wir können noch mal Silke Gassner als Diplompsychologin fragen, wie ist das möglich, dass jemand, der offensichtlich in einer Familie groß wird, wo eigentlich alle normalgewichtig sind, dann übergewichtig ist und trotzdem sozusagen das als normal empfindet?
Also zunächst mal vielleicht an den Hörer auch nochmal, ich glaube, das ist kein Einzelfall, sondern tatsächlich gibt es immer wieder diese Erfahrung, dass, und auch gerade die Erfahrung, die Sie als Vater beschrieben haben, nämlich dieses alles gemacht zu haben, sich um alles bemüht zu haben und trotzdem ist es denn so geworden. Das ist was, was uns ein bisschen deutlich macht, dass wir eigentlich über diese Erkrankung noch so wenig wissen. Und die Frage mit den Darmbakterien ist tatsächlich, es tauchen dann immer wieder Theorien auf und es gibt viele Ideen dazu, woran es alles liegt und wir wissen es schlicht und ergreifend heute noch nicht und ich glaube, wir müssen einfach in den nächsten Jahren intensiv weiter gucken, was das denn alles ist und womöglich sind es irgendwann die Darmbakterien, wer weiß. Die Zufriedenheit und das ist ja so ein bisschen das Bild des lustigen Dicken, der glücklich und zufrieden ist mit dem, wie es ist. Das ist fast schon typisch eigentlich für Menschen, die oder für einige Menschen, die extrem übergewichtig sind. Das vermittelt immer sowas von, als wenn da wenig Wahrnehmung für ist. Und das ist, glaube ich, so ein Teil, über den wir noch gar nicht geredet haben hier, dass nämlich Essen natürlich auch was damit zu tun hat, wie ich mich denn fühle. Mhm. Und ganz viele Menschen oder eigentlich wir alle nutzen Essen, um unsere Gefühle zu regulieren. Also um uns, wenn wir traurig sind, zu trösten, um uns von einer Langeweile abzulenken oder aber auch, wenn wir sauer sind, dann wird irgendwie was anderes gegessen. Und dieses Gefühle regulieren durch Essen kann eben extreme Ausmaße annehmen und dann ein Faktor sein, der dazu beiträgt, dass jemand in so eine Gewichtsliga hineinwächst.
Müssen sich vielleicht manche Menschen, um sich auch zu schützen vor den Dingen, die von außen auf sie eingehen, im wahrsten Sinne des Wortes ein dickes Fell zulegen?
So wirkt es ganz häufig, dass man so das Gefühl hat, weil es ganz, ganz viele Familien ja trifft, in denen wirklich viele schlimme Dinge auch passieren. Mhm. Also wo einfach hohe Belastungen da sind, wo die Familien tragische Familiengeschichten auch haben und trotzdem aber so ein positive Stimmung letztendlich erhalten bleibt. Und da ist sicherlich an manchen Stellen das Essen ein Schutzfaktor.
Unser Thema in der Redezeit, schwere Bürde für die Zukunft. Warum sind so viele Kinder zu dick? Wollen wir mit Ihnen diskutieren? Vielleicht haben Sie auch persönliche Erfahrungen gemacht. Sie können die uns heute hier schildern. Sie können auch Fragen stellen. Wir können vielleicht nicht alle beantworten, aber wir sind natürlich bemüht, Ihnen da zu helfen. Und das können Sie, wenn Sie sagen, ich möchte es gerne mal schildern, aber ich möchte das nicht mit meinem Namen verbunden wissen, gerne auch unter einem anderen Namen tun, damit Sie sich da sicherer fühlen. Also gerne anrufen unter 08000 4417 77 08000 4417 77. Unser Thema heute, warum sind so viele Kinder bei uns, auch in Deutschland, zu dick? Die Frage wollen wir mit Ihnen erörtern. Helga Walenzik aus Hannover ist am Telefon. Guten Abend.
Ja, wunderschönen Abend. Ja, also ich denke schon, dass ich mitdiskutieren kann, weil ich habe auch Erfahrung. Ich arbeite einmal in einer Schule. Da gibt es zwar auch eine Küche, aber die wird leider nicht benutzt. Eine Grundschule. Und das finde ich sehr schade. Da war eingangs mal, dass man so auch schon in der Grundschule oder in der Schule überhaupt kochen sollte. Dann bin ich auch Mutter von zwei Kindern, habe immer gekocht, habe meine Kinder immer motiviert, bin mit denen rausgegangen. Also Bewegung finde ich ganz, ganz wichtig. Und meine Kinder sind fit und gesund. Und dann bin ich auch ehrenamtlich in Familien so tätig und habe da also wirklich auch viel Erfahrung gemacht, dass die Eltern leider heutzutage ganz wenig kochen. Und da denke ich, da muss das auch über die Eltern, also irgendwie müssen die mit einbezogen werden, weil ich denke, dass so ein Kind geht alleine dann nicht ein Jahr irgendwo, macht da so einen Kurs mit oder zum Abnehmen oder eine Kur oder so. Und also die Eltern, die sind ganz wichtig, dass die also da einfach mit involviert werden. Ja, und dann bin ich auch noch Fitness- und Gesundheitstrainerin, allerdings für Erwachsene. Und habe festgestellt, also ich gebe in meinen Kursen, ich gebe auch Koronarsport, also Herzsport und Yoga und so, dass ich auch immer Gesundheitstipps mit reinbringe. Immer so viel, ich lese viel und bringe da Tipps mit rein und habe festgestellt, dass also für die Erwachsenen auch schon und für die Kinder natürlich auch, gibt ja Fußballvereine und so, dass in den Vereinsgaststätten immer ganz schlecht gekocht wird. Also schlecht nicht sagen, aber ungesund. Meistens Currywurst, Pommes frites. Und das finde ich also wirklich also sehr zu bemängeln. Und da müsste man auch also einfach mehr mal überdenken, was kann ich den Kindern anbieten. Und die Kinder sollten auch wirklich am Tisch sitzen mit den Eltern, wirklich einmal am Tag, was schon erwähnt wurde, ohne Handy am Tisch. Und die Kinder sollten noch außerdem zu Fuß zur Schule kommen. Ich aktiviere meine Kinder, also ich bin da pädagogische Mitarbeiterin, 4 Stunden in der Woche, bin 71, aber ich bin, jeden Tag gehe ich mit denen raus, wenn das Wetter schön ist, ich spiele mit denen Fußball und alles Mögliche, aktiviere die, habe Spaß mit denen und das sollten die Eltern auch machen. So, das ist mein Appell.
Ja, vielen Dank. Ja, Birgit Engert als Ernährungsberaterin. Kommen bei uns auch die Multiplikatoren, sage ich mal, zu kurz, wenn es ums Essen geht, also sprich Schulen, vielleicht auch eine Mensa in der Schule, wo man ja vielleicht auch mit Kindern gesunde Ernährung lernen könnte, wenn man mit denen vielleicht nicht nur das Essen oder wenn man denen nicht nur das Essen vorsetzt, sondern wenn man es vielleicht auch in den letzten 2 Stunden oder der Stunde von 11 bis 12 gemeinsam kocht, wie auch immer, wäre das noch eine Möglichkeit, wo man eben auch die Veränderung im Essverhalten oder auch im Kochverhalten erreichen könnte. Und wir haben es gerade gehört, Vereinsgaststätte, in der Tat, Fußball gespielt, eigentlich was Gesundes getan und dann wird die Currywurst draufgesetzt. Also müsste man auch da mal ansetzen und sagen, Mensch, mach doch da auch mal lieber einen Salat.
Ja, also das allgemeine Angebot an Essen, was es in der Gesellschaft gibt, sollte man mal überdenken. Und gerade natürlich in der Schule, das fängt aber auch schon in der Kita und im Kindergarten an. Also da gibt es sehr oft leider viel zu viele Fertigprodukte, viel zu viele Süßigkeiten, zu wenig Obst, zu wenig Gemüse, zu wenig frische Produkte, sodass die Kinder da eigentlich schon zu viel Ungesundes aufnehmen. Wenn dann noch dazu kommt, dass zu Hause nicht frisch gekocht wird, bleibt natürlich nicht mehr viel übrig, wo die Kinder irgendwie frische Vitamine oder gesunde Sachen aufnehmen können. Zwischendrin dann noch ein Schokoriegel am Pausenkiosk und das Chaos ist komplett eigentlich. Genau, und wenn dann nach dem Sport vielleicht noch, wenn überhaupt Sport gemacht wird, in die Vereinsgaststätte gegangen wird, wie die Dame gerade gesagt hat, da ist das Angebot eigentlich auch selten gesund. Mhm.
Aber die kann man ja nun irgendwie nicht verdonnern, das zu machen. Ne? Oder kann man in Schulen könnte man vielleicht noch am ehesten ansetzen. Aber Vereinsgaststätten müssen ja sehen, dass sie das verkaufen, was ihnen am meisten Kohle bringt, oder?
Ja, wobei die Frage ist, ob das andere Angebot nicht auch angenommen werden würde. Also es hat, glaube ich, noch keine Vereinsgaststätte ausprobiert. Also zumindest kenne ich keine. Und ich bin mir sicher, dass das gesunde Essen, also auch wir kochen ja auch mit den Kindern und es gab noch nicht ein Kind, was gesagt hätte, das schmeckt mir nicht. Die waren alle begeistert von den einfachsten Sachen, von den einfachsten Rezepten und die fanden das alle wahnsinnig gut und wahnsinnig lecker und wollten das dann ihren Eltern nachkochen und denen zeigen, wie man richtig kocht, weil die total stolz waren, dass sie das hingekriegt haben. Und das ist natürlich auch was man in der Schule einbinden könnte, dass man die zum Kochen animiert, dass man aber auch erstmal eine Art Lebensmittelkunde macht, weil viele kommen in den Kursen, haben noch nie eine Kohlrabi gesehen. Und die sind aber schon 11, 12 Jahre alt.
Also es geht, aber man muss es eben tatsächlich den Kindern auch anbieten, man muss sie animieren und sie sind dann wahrscheinlich schneller zu überzeugen, als wir das zurzeit hier so
Also ich glaube, das fängt in den jungen Jahren an, dass man die eigentlich mit einbinden muss in den Alltag. Das fängt beim Einkaufen an, dass man denen erklärt, was gibt es überhaupt. Das geht dann mit der Zubereitung weiter, dass man die Kinder auch mithelfen lässt und denen nicht einfach ein Fertigprodukt hinstellt und sagt, jetzt iss mal. Die wollen ja auch wissen, wo das Essen herkommt. Und gerade die kleinen Kinder sind so interessiert an dem allen und wollen auch ausprobieren und frische Sachen probieren und unterschiedliche Sachen probieren. Und eigentlich sind die ja gar nicht so geboren, dass sie sich einseitig und ungesund ernähren. Die wachsen da rein und da müssen sich die Eltern meistens schon selbst an die Nase fassen. Wobei die das meistens ja auch selbst nach bestem Wissen und Gewissen machen, aber es meistens nicht besser wissen, was auch wieder so ein Gesellschaftsproblem ist.
Am Telefon Jörg Pieper aus Hameln. Guten Abend.
Guten Abend.
Herr Pieper.
Ja, ich bin von Haus aus Fitnessverbandsportlehrer, bin Referent und Dozent und das schon seit mehr als 27 Jahren jetzt mittlerweile. Und ich habe vor 15 Jahren mal eine Kinderärztin getroffen und das Thema stand ja vor 15 Jahren schon oder länger an, dass die Kinder, die übergewichtig sind, dass die Zahl immer mehr steigt und deshalb finde ich das Thema heute Abend so interessant. Und die Ärztin, als ich sie kennengelernt habe, hat mich halt gefragt, ob wir nicht mal was zusammen machen können. Sie hat so viele Kinder, die übergewichtig sind. Und da haben wir uns zusammengetan, haben gesagt, okay, wir machen ein Bewegungsprogramm über ein Vierteljahr. Haben die Eltern mit eingeladen, haben gesagt, okay, es wird einen separaten Termin für die Eltern geben, damit die Eltern auch wissen, was eine bedarfsangepasste und gesunde Ernährung ist. Und wie in vergangenen Beiträgen schon gesagt wurde, war es so, dass die Eltern in der Regel auch übergewichtig waren. Wir haben mit den Kindern gekocht, wir haben mit den Kindern spielerisch Bewegung durchgeführt und die Kinder hatten auch am Kochen, am Zubereiten richtig Freude. Und der Knackpunkt war, als die Eltern nochmal eingeladen wurden zu dem Termin bedarfsangepasste Ernährung von dem einen Kurs weiß ich, von 16 eingeladen und sind 2 gekommen. Mhm. Und das ist dann das Problem, wenn die Eltern das nicht vorleben, wird es nie funktionieren.
Ja, das ist natürlich eine traurige Tendenz, die Sie da gerade aufgezeichnet haben, Herr Pieper. Aber vielen Dank nach Hameln, nach Niedersachsen, aus Niedersachsen auch am Telefon. Frau Eisner aus Wolfenbüttel, guten Abend.
Guten Abend. Ich bin Apothekerin und befasse mich mit der Ernährung schon sehr lange und wollte anmerken, dass ich beobachtet habe, dass die bildungsfernen Schichten eben besonders betroffen sind und unser ganzes Belohnungssystem immer auf Kohlenhydrate hinausläuft. Denken Sie dran, die Kinder bekommen ein Eis, die bekommen eine Brezel, sie kriegen Currywurst und Pommes, also das ist nun etwas Eiweiß und Fett, aber auch Kohlenhydrate mit drin. Also das ganze System ist so, dass die Belohnung auf Kohlenhydrate hinausläuft, was dann zu dieser Übergewicht führt. Und ich fände es hilfreich, wenn die Industrie ein Ampelsystem bringen würde, das einfach auch jeder auf den ersten Blick sieht, in dem hohen C, was angeblich so gesund ist, ist ganz viel Kohlenhydrat drin, ganz viel Zucker, auch wenn da drauf steht ohne Zuckerzusatz, ist eben ganz viel Kohlenhydrat drin. Und wir haben das mal dargestellt mit Zuckerpyramiden, dann sieht man sehr eindrucksvoll, dass im Ketchup ganz viel Zucker ist, eben im hohen C oder in der Cola. Und es wäre vielleicht gerade für viele, die einkaufen, hilfreich, wenn da so eine Vereinfachung stattfinden würde.
Eine These würde ich gerne noch mal rausnehmen. Stefan Renz, als Kinder- und Jugendarzt, können Sie das bestätigen, dass bildungsferne Milieus eher zu Übergewicht neigen und die Kinder auch eher zu Übergewicht neigen?
Ja, das ist so. Es sind jetzt gerade in den letzten Tagen die Schuleingangsuntersuchungszahlen aus Berlin gekommen, die das auch noch mal bestätigen. Mhm. Dass man also in einzelnen Stadtteilen das unterdifferenzieren kann und eben auch nach ethnischer Herkunft, also deutsche versus Migrationshintergrund.
Welche Rolle spielt nun der Zuckergehalt von Lebensmitteln oder von Nahrung? Ich habe heute Mittag bei uns hier in der Info-Bericht gehört, dass tatsächlich also auch die Zuckerindustrie oder die Süßwarenindustrie angeblich so eine starke Lobby hat, dass also selbst politisch gesehen da gar nichts passieren kann. Es wird also wahllos sozusagen verbreitet und immer mehr. Und wir haben auch eine E-Mail dazu von Andreas Sommers aus Henstedt-Ulzburg, der schreibt, die meisten Kinder sind Zuckerjunkies, das fällt der Kinderernährung hat die Gesellschaft die letzten Jahre nahezu komplett der Lebensmittelindustrie überlassen und die weiß, wie sie heutigen, morgigen und übermorgigen Kunden bei der Stange hält. Sie werden süchtig gemacht und die Droge heißt Zucker. Kann man das so weit formulieren, dass das also mittlerweile eine unbewusste Droge bei uns in der Gesellschaft gibt und das ist eben Zucker, weil wir da immer wieder drauf reagieren?
Man kann es bestätigen, man kann es sogar durch eine Studie belegen. Man hat in Kalifornien übergewichtige Kinder untersucht und hat nur den Zucker gegen Stärke ausgetauscht. Also Süßigkeiten gegen Kartoffeln, Nudeln etc. Mhm. Hat aber den Kalorienverbrauch oder die Kalorienanzahl am Tag gleich gelassen. Das Ganze über 9 Tage und im Schnitt haben die Kinder 0,9 Kilo abgenommen. Mhm. Das Leberfett hat sich reduziert und auch das Bauchfett hat sich reduziert. Das heißt also, der Zucker ist wesentlich schädlicher, als die Industrie uns das glauben machen. möchte.
Und es gab ja auch mal die Diskussion darüber, dass man so eine Art Zuckersteuer oder ähnliches einführen soll, auch gerade bei diesen süßen Getränken oder so, dass man die also irgendwie besteuert, besondere Form. Wäre das aus Ihrer Sicht, Frau Gassner, eine Möglichkeit, sozusagen über den Preis, der dann möglicherweise für viele nicht mehr erschwinglich ist, dass man da so ein bisschen reguliert?
Es wäre zumindest ein richtiges Signal, weil es deutlich macht, wie gravierend das Problem ist. Ob es wirklich dann die große Veränderung bringt, weiß ich nicht. Aber es bringt uns raus aus diesem, dass wir immer in Einzelfällen gucken und versuchen zu helfen, was denn geht. Und eine solche Aktion würde tatsächlich ein Signal geben, was sagt, wir brauchen solche großen Aktionen. Es muss sich tatsächlich grundlegend was verändern.
Wir haben noch eine E-Mail bekommen aus Hannover von Infogo Storm. Er oder sie, weiß ich jetzt, kann ich nicht zuordnen, schreibt, ich sehe einen gewichtigen Grund im stark beschleunigten Leben. Das Thema hatten wir vorhin ja auch schon mal. Die gemeinsame Familienmahlzeit fällt vielen Veränderungen zum Opfer. Längere Öffnungszeiten und andere Flexibilisierungen der Arbeitszeit verschieben den Feierabend. Regelmäßige Schule am Nachmittag führt zu hastigen Mittagsmahlzeiten und auch sonst gut organisierte Ganztagsschulen haben nicht das Budget, gesundes Mittagessen anzubieten. Also auch eine persönliche Beobachtung oder Einschätzung aus Hannover. Thorsten Siem aus Hamburg, guten Abend.
Ja, guten Abend. Vielen Dank, dass Sie noch drankommen.
Ja, wir haben ja noch 10 Minuten, Herr Siem. Und wir wollen uns ja nicht nur fürs Essen Zeit nehmen, sondern auch für unsere Hörerinnen und Hörer.
Ja, sehr schön. Ja, ich verfolge das schon jetzt ein bisschen nicht von Anfang an, deswegen weiß ich nicht, ob das vielleicht auch schon gekommen ist. Also das Thema finde ich äußerst wichtig. Ich sehe tatsächlich auch immer mehr Jugendliche, die wirklich sehr übergewichtig sind. Und wenn man jetzt zum Beispiel mal in einen Supermarkt reingeht, ich bin ab und zu mal mittags in einem Supermarkt in Schulnähe, da strömen Massen von Jugendlichen rein und die geben ihr Geld für den größten Müll aus. Und wo ich mich natürlich da auch frage, ob die Eltern letztendlich vielleicht aufgeben, vielleicht berufstätig sind, einfach gar nicht die Chance haben, sich um die Kinder entsprechend zu kümmern. Also dass die gar nicht in ihrer Verantwortung wirklich voll da sein können. Das ist so das eine. Aber Jugendliche jetzt dazu zu bringen, ihr Essverhalten zu ändern, halte ich für sehr, sehr schwierig. Und wenn Eltern da kein Vorbild sind, dann ist das, denke ich, sehr aussichtslos. Aber schon von klein auf an, finde ich, wird den Kindern verzuckerte Nahrung, wurde jetzt gerade ja auch eben gesagt, Zucker in der Nahrung, aber auch schon bei Kleinstkindern, wo Fertignahrung schon mit Zucker ist, gesüßte Getränke bekommen die Kleinen. Die werden also ja schon richtig dahin konditioniert. Und wenn es da nicht beginnt, meine ich, ist dann Hopfen und Malz verloren. Und das, was mir noch, eine Sache vielleicht noch, was mir auffällt, ist die, weiß nicht, ob es das inzwischen schon gibt, aber ich habe es noch nicht gehört, ausreichende Aufklärung tatsächlich auch in den Schulen, also im Unterricht, dass da über solche, also wie man sich halt vernünftig ernährt. Ich weiß, dass zu meiner Schulzeit, ich bin jetzt 59, in meiner Schulzeit, da gab es noch so Hauswirtschaftsunterricht und sowas, auch vernünftigen Sportunterricht, also auch Bewegung, sowas gibt es ja, alles. Ja.
Sind die falschen Schwerpunkte gesetzt, offensichtlich, in der Schulpolitik, ja. Ja, vielen Dank, Thorsten Siem aus Hamburg. Hans Krüger noch aus Osnabrück, guten Abend.
Guten Abend, Herr Kuhn und die Gäste in Ihrer Runde. Ich bin 1951 geboren. Und meine Schulzeit, die ging so an, dass ich in der Früh zu Hause eine große Schüssel mit Haferflockenmilch und kleingeschnittenen Apfelstückchen zu mir genommen habe. Und dann hatte ich schon mal eine gute Grundlage. Und nebenbei, ich glaube, ich habe da überhaupt keinen Zucker reingemacht und war ja sonst auch eh nichts drin. In Haferflocken ist kein versteckter Zucker und in Milch ist natürlich nicht der Milchzucker. Ja, und dann habe ich zur Schule Butterbrote dabei gehabt. Und ich kann mich erinnern, es war nicht die ganze Zeit, irgendwie als ich kleiner war in der Schule, dann gab es irgendwie in der Pause so ein Kakao oder sowas. Das war so organisiert. Also keinen großen Verkauf, sondern es gab eben dann nur Kakao oder Milch. Und damit hatte sich das auch. Aber wie gesagt, ich hatte Butterbrote dabei. Und wenn ich mittags nach Hause kam, dann gab es zu Hause ein Mittagessen. Ganz normal, also einen richtig ganz normalen Tagesablauf. Ich hatte keinen Bedarf, irgendwelche Schokoriegel mir zwischendurch kaufen zu wollen. Und war auch gar nicht die Möglichkeit dazu. Und das brauchte man eigentlich alles überhaupt nicht. Und es gab auch zu Hause nicht im Kühlschrank irgendwie alles voller Snacks. Wenn ich zum Beispiel als kleiner Junge habe ich dann irgendwann mal, als ich es gekonnt habe, für unseren Sonntag für die Familie den Pudding am Samstag gemacht. Also aus Puddingpulver dann so gekocht, ja. Aber das war dann der Pudding in der Woche. Das war nicht so, wenn Sie heute durch den Supermarkt gehen, da haben Sie ein Regal mit 100.000 verschiedenen Sachen. Da steht dann alles im Kühlschrank. Und wenn Sie eben mal Appetit drauf haben, gehen Sie in den Kühlschrank und nehmen sich eins raus. Ging gar nicht, hatten wir nicht.
Und lassen Sie mich raten, Sie haben nachmittags wahrscheinlich auch auf der Straße gespielt und haben irgendwie Fußball gemacht oder ähnlichen Kram, oder?
Ja, na, ich habe immer, ich war auch draußen unterwegs. Ja. Wir haben dann irgendwie am Mittellandkanal sind wir bei den Brückenköpfen rumgeklettert und alles Mögliche gemacht. Und ich war aber auch immer ziemlich viel zu Hause, weil ich habe ziemlich gerne gebastelt, Stabilbaukasten gebaut, manchmal bei schönem Wetter. Aber nein, das war alles miteinander kombiniert. Es war alles miteinander kombiniert. Das war so,
ja. Ja, vielen Dank nach Osnabrück zu Hans Krüger. Jetzt nochmal die Frage an unsere Gäste, die heute hier zu unserem Thema im Studio waren bzw. sind. Was machen wir jetzt? Also wir haben ja viele interessante Anregungen gekriegt. Sie haben sich ja mit dem Thema nun auch schon viel länger eindringlich beschäftigt. Wir haben festgestellt, wir machen diese Sendung immer wieder. Wie kriegen wir jetzt tatsächlich eine Veränderung hin, dass wir zu einer gesünderen Ernährung kommen? Nicht nur bei den Jugendlichen, das müssen ja die Erwachsenen vormachen. Das heißt, wir sind ja auch manchmal selbst betroffen von leichtem Übergewicht oder schwerem Übergewicht. Ich gucke da gerade mal an mir runter. Birgit Engert, was machen wir jetzt? Wie kommen wir aus dieser Spirale raus? Also die Kurse, die Sie anbieten, sind ja gut, aber die treffen ja immer nur, wie Sie gesagt haben, 10 Kinder. Das ist ja im Grunde bestenfalls ein Tropfen auf dem heißen Stein.
Also zum einen können wir die Kurse natürlich ausbauen, was uns immer sehr ein Anliegen wäre, wenn es mehr Anbieter in Deutschland gäbe, die auch immer wieder gesucht werden. Und da kann sich eigentlich jeder engagieren und Netzwerkpartner werden und eigene Gruppen anbieten. Man braucht natürlich die Experten dazu, die sich dann bereit erklären, die Ernährungskurse und die Verhaltenskurse durchzuführen. Und natürlich sind aber auch die Eltern gefragt, die ihre Kinder unterstützen müssen, gar keine Frage. Und wir binden die in den Programmen auch ein, haben Elternschulungen, Elternabende und wirklich nur die Eltern, die die nötige Motivation zeigen, werden aufgenommen. Also wenn Eltern sagen, wir haben da eigentlich keinen Bock drauf, aber unsere Tochter kann mal zu ihrem Kurs gehen, dann ist das eigentlich schon ein Ausschlusskriterium. Weil das nur funktioniert, wenn die Eltern auch mitmachen.
Gerade für die Tochter, muss man sagen. Da müsste man ja
klar, trotzdem... Klar, aber also ja, man kann es natürlich versuchen, die trotzdem irgendwie zu überzeugen, dass die Eltern auch was machen müssen. Aber es ist auch ganz oft so, dass wir Anfragen bekommen von Familien, die ihre Kinder schicken wollen, weil sie sagen, unser Kind hat sein Essverhalten nicht unter Kontrolle, ist gerade mal 8 Jahre alt. Und sobald die dann merken, dass sie selber auch zu Schulungen kommen müssen, hört man leider nie wieder was von denen. Und es ist traurig für die Kinder, also die, aber ohne da Frage. Können wir dann leider auch nicht mehr mithelfen.
Silke Gassner, Ihre Anregung noch zum Ende der Sendung.
Ich würde gerne noch was sagen zu diesem Thema der Eltern. Das kriegt so schnell immer so was Elternanklagendes. Mhm. Und das, finde ich, wird dem Thema nicht gerecht, weil alle Eltern wollen was Gutes für ihre Kinder. Und das ist an vielen Stellen einfach viel, viel komplizierter, als es erstmal so scheint. Mhm. Und natürlich, wir kennen das alle, Sie kennen das auch aus der Praxis, Herr Renz, dass eben die Eltern so eine Idee haben von, das Kind wird das schon machen. Ich glaube, dass das einen Hintergrund hat, der was zu tun hat, vorhin klang das Thema auch schon mal an, Erziehung und Erziehungsstil oder auch welche Werte haben wir denn, und da gibt es bestimmte Werte, die wir alle, den wir alle verfolgen, die dazu beitragen, dass eben so früh schon den Kindern die Verantwortung gegeben wird. Das heißt, wir gehen immer davon aus, dass Kinder autonom wissen, was gut für sie ist und was sie wollen, und das ist was Eltern gelernt haben, dass ihr Kind ja entscheiden kann. Und das ist eins der Grundthemen, warum es an dieser Stelle so schwierig ist. Die Kinder haben viel zu früh die Verantwortung dafür, ohne dass die Eltern es böse meinen würden.
Mhm. Ja. Also da müssen sie schon noch ein bisschen mehr begleiten an der Stelle. Genau. Ja. Ja, Stefan Renz als Kinder- und Jugendarzt, die würden wahrscheinlich auf Patienten mit Übergewicht gerne verzichten, ne?
Oh, ich würde ihnen gerne besser helfen können, aber wir haben die ganze Zeit über Ernährung gesprochen. Wir haben, finde ich, zu wenig den Aspekt Bewegung im Fokus gehabt. Wir versuchen hier auch in Hamburg ein Netz aufzubauen, dass wir einfach mehr Jugendliche in Sportvereine bekommen. In meiner Generation, also ich bin auch so ein Kind der 50er, war es irgendwie ganz klar, jeder war im Verein. Und heutzutage ist es echt schwierig, in einen Verein zu kommen. Es ist auch nicht so cool, in einen Verein zu kommen. Und ich glaube, wir sollten das auch in dem Schulalltag noch mehr reinkriegen.
Ist wieder die Schule gefragt. Wird ja mittlerweile sehr viel auf die Schulen übertragen. Aber wenn es da gut gemacht wird, ist es ja auch ein guter Platz für Bildung und Fortbildung und sicherlich auch, was Ernährung angeht. Ja, danke unseren Gästen zum heutigen Thema. Schwere Bürde für die Zukunft. Warum sind so viele Kinder zu dick? Gerade gehört Dr. Stefan Renz, Kinder- und Jugendarzt und Kinderkardiologe, Vorsitzender des Bundesverbandes der Kinder- und Jugendärzte vom Landesverband Hamburg. Danke an Birgit Engert, Ernährungsberaterin bei der Firma Happiness Food and Fitness Coach, und sie ist Netzwerkpartnerin von Moby Kids in München. Und Dank an Silke Gassner, Diplompsychologin in der pädiatrischen Tagesklinik und Diabetesabteilung des Kinderkrankenhauses Wilhelmstift. Die Redaktion der Sendung heute hatte Petra Lehnert.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.